Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Jens Beuerle und mir, Sven Wildermann. Hallo Jens, wie geht's dir denn so?
Hi Sven, mir geht's gut. Wie geht's dir denn?
Soweit auch ganz gut, habe mich wieder ein bisschen erholt, auch wenn jetzt schon wieder mal wieder später Abend ist, dass wir diese Folge aufnehmen, freue ich mich umso mehr, um über ja ein Prinzip wichtiges Grundkonzept zu sprechen, ETL bzw. ELT.
Ja, wir hatten ja letztes Mal oder in der letzten Folge über Data Warehouse gesprochen, also über Datenwarenhäuser sozusagen. Und irgendwie müssen diese Daten ja in dieses Data Warehouse kommen. Und da gibt es zwei unterschiedliche Konzepte, die da zum Tragen kommen. Das ist zum einen ETL und zum anderen ELT. Aber was ich mich jetzt, das ist schon wieder zwei Akronyme, die kein Mensch versteht. Was ist das oder was hat es denn überhaupt damit auf sich?
Ja, schön, dass du fragst. Also so ging es mir tatsächlich auch, als ich selber angefangen habe als Berater im ja, Data-Bereich zu arbeiten, dass jeder mit diesen Begriffen irgendwie spielt und die wenigsten überhaupt von vorne mal anfangen, das irgendwie zu erklären, sondern wenn man da in dem Bereich drin ist, dann ist das irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Mal wieder eigentlich nur eine Abkürzung für unterschiedliche Begriffe. ETL steht für Extract, Transform, Load. Und ELT ist einfach nur eine unterschiedliche Reihenfolge derselben Begriffe. Also Extract, Load und Transform. Also Extract heißt Extraktion, also das Herausnehmen von Daten aus Quellen. Transformation ist das Bearbeiten der Daten in ein unterschiedliches Format. Und Laden ist eben das Laden der Daten in die Zieldatenbank. Also beispielsweise, ich habe jetzt eine Kundendatenbank. Und die operativ funktioniert, also beispielsweise habe ich eine App und in diese App melden sich Leute an, registrieren sich, dann habe ich da Kundendaten, dann habe ich da Bestellungen und ich habe ein Data Warehouse und da sollen die Daten entsprechend rein. Ich möchte später wissen, im Durchschnitt, wie alt sind vielleicht meine Kunden, wie häufig werden Bestellungen gemacht. Ich will Analysen auf meinen Daten machen und das mache ich ja typischerweise im Data Warehouse. Und da muss ich die Daten von A nach B kriegen, also sie extrahieren und laden und auf dem Weg irgendwo transformieren. Und das ist im Prinzip genau das, was man hier macht. Und die Transformation, was kann das sein? Das könnte beispielsweise sein, ich habe ein amerikanisches Datenformat in meiner App, ich brauche aber ein deutsches Datenformat oder man hätte gern deutsches Datenformat bei mir im Data Warehouse oder meine Vor- und Nachnamen sind immer in einer Spalte gemeinsam geschrieben und ich hätte sie gern aufgetrennt in Vor- und Nachnamen beispielsweise.
Ja, das ist ja auch beispielsweise, kommt es ja auch oft vor, dass Unternehmen Adresse und Postleitzahl in einer Spalte speichern. Sowas ist dann eine Transformation, oder?
Genau, also ich möchte vielleicht hinterher wissen, aus welchen Postleitzahlengebieten kommen eigentlich meine Kunden und dann wäre es schön, wenn ich die Postleitzahl in einem eigenen Datenfeld habe und dann wäre das eine potenzielle Transformation, die man machen könnte. Was auch viele machen, sind vielleicht Währungsumrechnung. Vielleicht mache ich Geschäfte in allen möglichen Ländern. Ich will aber in meinem Data Warehouse das runtergebrochen haben zu einem bestimmten Wechselkurs zum gegebenen Zeitpunkt, so damit ich genau weiß, wie viel Euro oder Dollar habe ich denn tatsächlich verdient. Wenn ich aber vielleicht noch Rubel oder anderes gleichzeitig drin habe, dann würde das ja nicht funktionieren, wenn ich plötzlich Rubel mit Euro vergleiche.
Ja, auf jeden Fall. Weil was natürlich auch Sinn machen würde, ist, wenn man eine Spalte hinzufügt zu der Tabelle. Macht sowas auch Sinn aus deiner Sicht? Oder gilt dies auch als Transformation?
Genau, also hinzufügen ist ja im Prinzip ein kommt über die Frage ist natürlich, woher kommen die Daten? Aber klar, wenn ich vorher einen Datenpunkt nicht habe, den ich clever nutzen kann, um hier weitere Daten anzufügen, dann geht das natürlich. Ein Beispiel wäre, vielleicht habe ich das Geschlecht meiner Nutzer nicht. Ich habe aber vielleicht die Vornamen und die Nachnamen. Und dann könnte ich mit ein bisschen Logik und vielleicht ein bisschen künstliche Intelligenz oder mit Hilfe von in anderen Datenbanken, die nachschauen, welche Namen eigentlich typischerweise welchem Geschlecht zugehörig sind, könnte ich zumindest mit einer ungefähren Genauigkeit von vielleicht 90% dann feststellen, welches Geschlecht haben die Leute und dann hätte ich zusätzliche Daten generiert, also eine weitere Spalte. Das geht auch.
Okay, sehr interessant. Ja.
Aber jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ETL, ELT, warum mal in der einen, mal in der anderen Reihenfolge? Wie kommt denn das, dass man mittlerweile eigentlich eher erst später transformiert und nicht praktisch zwischendrin? Was ist da der Grund?
Das ist auch ganz einfach zu erklären. Dadurch, wir hatten ja vorletzte Folge über das Thema Big Data gesprochen. Und mit dem Cloud-Zeitalter geht man dann wirklich hin, dass man so einen Data Lake-Ansatz nimmt. Das bedeutet, wir hatten ja auch in der Folge von Big Data über strukturierte Daten gesprochen. Und in so einem Data Lake beispielsweise kann man einfach unstrukturierte Daten ablegen. Das heißt, Bilder, Videos oder auch JSON oder auch CSV-Dateien, die wir dort ablegen können. Und das ist einfach der Grund, warum man wirklich jetzt hingeht und die Daten extrahiert, direkt in das Data Lake lädt, weil man einfach von diesen Systemen, von denen man extrahiert, muss man das Schema nicht anpassen oder sozusagen man braucht in dem Zielsystem nicht das Schema und kann einfach in den Data Lake direkt reinladen und muss dann nicht transformieren, um die Daten in das richtige Schema zu packen und kann diese dann direkt in den Data Lake laden und dann danach Transformation machen, die man benötigt.
Mhm. Genau, also ich glaube, man muss das so ein bisschen mal an einem Beispiel erklären. Angenommen, ich habe jetzt in meiner App habe ich eine Datenbank hinter, da sind jetzt Kunden gespeichert und da habe ich nur den Namen, da ist Vor- und Nachname ist jetzt in einem Datenfeld drin und ich möchte das dann später analysieren und dann ist natürlich die Frage, wie kriege ich das jetzt in mein Data Warehouse rein? Da habe ich Vor- und Nachname jetzt getrennt und dann müsste ich mir auf dem Weg, während ich die Daten von dem einen in das andere System kopiere, eigentlich schon Gedanken machen, wie ich die Daten eigentlich transformiere und was ich eigentlich mache, um sie dann da reinzubekommen. Oder ich habe vielleicht unterschiedliche Datenbanken, die mit unterschiedlichen Typen agieren. Also vielleicht habe ich eine Oracle-Datenbank und eine Microsoft SQL-Datenbank und ich habe die Datentypen sind nicht ganz vergleichbar. Und dann müsste ich mir beim Kopieren dieser Daten schon Gedanken machen. Und das macht es ein bisschen kompliziert, wenn sich irgendwas ändert. Was ist, wenn meine Anwendung vorher, die Entwickler in der App, jetzt die Daten ein bisschen anders speichern, was anders machen, dann hätte ich Probleme, die Daten einfach rüber zu speichern, rüber zu ziehen in mein System. Dann müsste ich mir in dem Moment Gedanken machen, wie ich jetzt meine Transformation anpasse. Und das ist relativ anstrengend, deswegen man sagt, nö, ich nehme die Daten einfach, wie sie sind, pack sie in mein, wie du sagst, Data Lake, was im Prinzip einfach ein Speicher für Big Data Probleme ist, also ein Speicher, in dem man strukturierte und unstrukturierte Daten speichern kann.
Eigentlich wie ein OneDrive, oder? Kann man sagen, in der Cloud?
Genau, im Prinzip ist das OneDrive der Data Lake für Endbenutzer, könnte man so ein bisschen.
Ist auch so ein fancy Name, den man dann benutzt und ja, man legt einfach Dateien ab.
Genau, richtig. Ja, absolut. Der bekannteste Data Lake oder Blob Storage sagt man ja auch gerne, aber jetzt gehen wir schon wieder ins Detail in andere Themen. Binary Large Object ist eben ja eigentlich der Amazon S3 und darauf ist Dropbox dann entstanden. Genau. Aber es ist sehr einfach, dass man diese Daten dann eben rüberzieht, so wie sie sind. Und ich mir keine Gedanken darüber machen muss, was passiert jetzt, wenn vorne die Sachen geändert werden, kriege ich die Daten dann überhaupt in mein Data Warehouse, sondern ich habe sie erstmal drin und danach, wenn dann was schief geht oder wenn dann ich dann hinterher feststelle, dass die Daten geändert wurden, dann bin ich nicht mehr so abhängig von dem vorherigen System, sondern ich habe sie erstmal dort und kann dann meine Transformation im nachgelagerten Schritt entsprechend anpassen und bin einiges flexibler, weil ja ich sie schon bei mir gespeichert habe und nicht der komplette Ladeprozess jetzt schief geht und ich dann gucken muss, bis wohin hat es jetzt funktioniert, welche Datensätze wurden noch mitgenommen, ab wann hat es dann nicht mehr geklappt, wie lasse ich jetzt diesen Lauf, also diese Ladestrecke nochmal laufen, um auch genau nur die Differenz rüberzuziehen und nicht plötzlich irgendwie Duplikate in meinen Daten zu haben.
Interessant, was du sagst. Auch ein weiterer Punkt. Früher hat man ja wirklich eher ETL-Strecken oder ETL-Pipelines, sagt man auch, gebaut. Und durch das Zeitalter von Big Data ist man dann wirklich hergegangen und hat ELT. Aber warum hat man dann wirklich ELT genommen? Weil Firmen oder Unternehmen gemerkt haben, meistens würden diese Transformation oder dieser ETL-Prozess wurde in der Nacht angestoßen. Und dadurch, dass man jetzt so viele Daten gesammelt hat oder ja, weil das Zeitalter von Big Data auch eingetreten ist, ist man dann wirklich hingegangen oder ist man an seine Grenzen gekommen, dass es einfach nicht mehr gereicht hat, die ganze Nacht diese ETL-Prozesse laufen zu lassen? Und das ist auch ein Grund, warum ELT viel schneller ist, weil man sich einfach die ganzen Transformationen spart. Wenn es komplexe Transformationen sind, dann dauern die einfach ziemlich lang, wenn man viele und große Datenmengen auch hat.
Genau, also wenn ich, wie du sagst, diese ganzen Operationen machen muss, angenommen, ich muss alle mein, das ganze Datum überall umformatieren und diese ganzen Dinge machen, vollkommen richtig, dann braucht das Zeit. Und die hat man vielleicht nicht. Und warum hat man das nachts gemacht? Zur Erklärung, naja, die meisten Businesses, die irgendwie operieren, die funktionieren halt irgendwie tagsüber. Und da entstehen nachts dann keine oder nur wenig Daten. Und deswegen war es ganz üblich eigentlich, dass man spätabends anfängt, diese Ladestrecken laufen zu lassen, damit ich am nächsten Tag meine neuen Berichte habe, damit ich am nächsten Tag dann die neuen Umsatzzahlen von gestern entsprechend sehen kann. Ich will wissen, was habe ich gestern und in der letzten Woche und letzten Monat dann eigentlich so verkauft? Wie gut ist eigentlich mein Vertriebsteam? Wie funktioniert das eigentlich? Und deswegen war es immer wichtig, dass das eigentlich morgens früh dann fertig wird, damit entsprechend beispielsweise der Vorstand oder die Geschäftsführung auf diese Daten gucken kann und nicht jetzt noch länger warten muss, bis sie dann zur Verfügung stehen. Und ja, vollkommen richtig, je länger das dann dauert, weil die Datenmengen zunehmen und die Transformationen zunehmen, desto größer das Risiko, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde.
Ja, der, was du schon gesagt hast, der Filialleiter will ja wirklich wissen, was vielleicht am Vortag für Umsatzzahlen, was verkauft worden ist oder generell Reports, wie man so schön sagt, oder einfach Analysen von dem vorherigen Geschäftstag sich ansehen und analysieren. Und genau, wenn diese Transformationen zu lange dauern, dann ja, ist dieser Report, diese Analyse, dieses Dashboard zu spät da und dann kann er damit nichts anfangen.
Genau, deswegen macht es Sinn, auf ELT zu setzen, also extrahieren, laden und danach erst transformieren, damit ich eben diese zeitliche Abhängigkeit des Transformierens nicht ganz so sehr habe und ein bisschen flexibler bin, um die eigentliche Arbeit eher auf die Ebene des Data Warehouses dann halt zu legen. Und das ist eigentlich so der Vorteil, den man halt entsprechend daraus hat und ist eigentlich der quasi Standard, den man mittlerweile macht, gerade wenn man in der Cloud unterwegs ist. Und ich glaube, damit haben wir ETL eigentlich schon ganz gut erklärt. Im Endeffekt geht es darum, Daten von A nach B zu bekommen. Und B ist in der Regel das Data Warehouse, das System, was ich mache, um Analysen und Berichte zu fahren. Und A kann alles sein, ja. Also alle möglichen Vorsysteme, Vertriebssysteme. Es kann auch Twitter oder sonst irgendwas sein, aber da, wo ich eben relevante Daten für mein Unternehmen eben beziehen kann.
Es können auch beispielsweise Wetterdaten sein, wenn man später beispielsweise ein Forecast, also eine Vorhersage in die Zukunft machen möchte, wie zum Beispiel die Absatz, die Verkaufszahlen nächste Woche sein werden, wenn man beispielsweise eine Eisdiele hat, ist es natürlich wichtig, das Wetter von nächster Woche mit zu betrachten, dass man dann weiß, okay, wenn es regnet, wird wahrscheinlich die Verkaufsrate nicht so hoch sein, wie wenn Sonne scheint.
Vollkommen richtig. Das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Ich bin ja hauptberuflich so ein bisschen in dem Apothekenbereich unterwegs und Digitalisierung von Apotheken. Und es ist verrückt, wie sehr sich selbst dort Abverkaufszahlen sich korrelieren lassen mit dem Wetter. Also wenn richtig schlechtes Wetter ist und wir im Büro sitzen und uns selber denken, boah, da möchte ich bei dem Wetter jetzt nicht rausgehen, dann sieht man es tatsächlich auch an den Verkäufen in der Apotheke. Also die nehmen ganz schön stark ab. Und das ist nicht nur bei Eisdielen und Gastronomiebetrieben der Fall, sondern viele Businesses sind irgendwie dann doch auch vom Wetter ein Stückchen abhängig. Manche performen besser, wenn es regnet, andere ein bisschen schlechter. Und da macht es durchaus Sinn, sich nicht nur auf die eigenen Daten zu konzentrieren, sondern vielleicht auch so ein bisschen rechts und links zu gucken, zu schauen, was ist eigentlich ein Treiber für meine Verkäufe. Steht eine WM an, vielleicht verkaufe ich dann ja ein bisschen mehr von Bier beispielsweise.
Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass man da Korrelation oder auch Kausalitäten feststellen kann, was von den Verkaufszahlen wirklich abhängt. Und ja, das bringt mich eigentlich auch zum nächsten Punkt. Eigentlich könnten wir mal in der Folge auch Korrelation versus Kausalität klären, weil wenn man beispielsweise in dem Thema Machine Learning, künstliche Intelligenz ist und ja, man spricht ja, oder häufig höre ich den Begriff Kausalität, Korrelation, ja, können wir gerne mal in den nächsten Folgen auch besprechen, würde ich sehr interessant finden.
Ja, freue ich mich auch drüber. So ein semi-technisches Thema. Freue ich mich aber trotzdem, wenn wir darüber auch mal sprechen und ein bisschen rumnörden darüber, wo da eigentlich der Unterschied ist und wann man von was eigentlich sprechen darf oder sollte.
Ja, da kommen dann die Statistiker in uns raus und können wir darüber ein bisschen uns
Absolut.
unterhalten.
Super, dann danke ich dir für diese kurze Folge und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, vielen Dank. War wie immer sehr interessant, sehr interessanter Austausch und bis zum nächsten Mal.